Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit.
Hallo ihr Lieben, das ist das Rasengeflüster, Folge 102. Das Fußballwochenende steht an. Über die dritte Liga haben wir ja in der letzten Folge mit Benny Kirsten gesprochen. Danke auch für euer Feedback. In der zweiten Liga gibt's ja diesen Vierkampf mit Bochum, Kiel, Fürth, Hamburg. Und möglicherweise wird daraus auch noch ein Fünfkampf mit dem Karlsruher SC. Am Wochenende auf jeden Fall die Topspiele. Greuther Fürth gegen Bochum, Samstag, also morgen. Und dann am Montagabend HSV gegen Kiel. Wird sehr spannend. Und in der Bundesliga viele Personaldiskussionen. Neue Trainer auf Schalke und bei Arminia Bielefeld. Dann, wie geht's weiter bei Eintracht Frankfurt, wenn im Sommer Freddy Bobic die Eintracht verlässt? Und wir haben morgen den Evergreen, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Über diese Themen habe ich mit Sebastian Hellmann, dem Sky-Moderator, gesprochen. Das Gespräch gibt's jetzt hier für euch.
Unser Interview.
Am Telefon ist Sky-Moderator Sebastian Hellmann. Sebastian, guten Tag.
Ja, Tagchen.
Sebastian, lass uns mal zunächst über die Entlassung und die neuen Trainer in der Bundesliga sprechen. Gramotz ist jetzt bei Schalke 04 die richtige Wahl für den Tabellenletzten. Es ist der fünfte Trainer in dieser Saison.
Tja, das ist natürlich schwierig. Ne? Es ist jetzt zum fünften Mal die richtige Wahl. Ich habe, um ehrlich zu sein, da aufgegeben, irgendwelche Prognosen zu erstellen. Also was der machen soll, ist ja klar. Ne? Das ist ein kerniger Typ, ein kerniger Arbeiter, der in Darmstadt ja schon echt ordentliche Arbeit gemacht hat, aber dass jetzt der Heilsbringer ist und auch für den Wiederaufstieg geeignet, das kann ja keiner voraussagen. Ne? Also ich hatte jetzt eher wieder an Tedesco gedacht, weil er immer noch viele, viele Fürsprecher hatte auf Schalke und nach unseren Informationen sind auch viele Gespräche gelaufen, weil sie diesem jungen Trainer, den sie auch schon kennen, zutrauen, diese Mannschaft wieder neu zu formen oder aufzustellen. Jetzt ist es Gramotzis. Ich bin eher skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne die Arbeit von Gramotzis jetzt wirklich nur aus den Ergebnissen, aus dem, was er da abgeliefert hat bis jetzt bei seinen Stationen. Aber das ist einfach so ein komplizierter Verein. Und entweder man braucht etwas mehr Erfahrung oder man muss diesen Verein schon mal kennengelernt haben. Das ist jetzt meine Prognose, aber das Zukunft wird zeigen, ne?
Definitiv. Er hat den Vorteil, er kennt die zweite Liga und der Abstieg ist ja relativ wahrscheinlich. Also keine einfachen Zeiten bei Schalke 04.
Das ist auch ein schöner Satz. Er hat den Vorteil, der Abstieg ist sehr wahrscheinlich für neuen Trainer. Finde ich einen guten Satz.
Ja, ja gut. Aber du weißt, er kennt die zweite Liga und damit hat er da sicherlich einen Vorteil. Muss man sehen, wie es da jetzt weitergeht. Sicherlich wird man bei Schalke auch so ein bisschen Richtung Hamburg gucken und sehen, so klar ist das nicht, dass man sofort wieder aufsteigt?
Nee, also das sicherlich nicht. Ich finde jetzt, je nachdem, wer auch noch mit runtergeht und wer auch noch drin bleibt, also jetzt der Case, dass der HSV ja wieder mal eine gute Chance hat, nicht aufzusteigen, wird es vielleicht auch eine mega zweite Liga. Das muss man mal gucken. Ne? Und ich finde ja auch alles andere, was da noch passiert mit Bochum und Kiel und keine Ahnung, selbst der KSC ist ja noch in Reichweite. Das wird eh ein spannendes Rennen um die Plätze in der zweiten Liga. Und wenn Schalke komplett runtergeht, dann muss man auch mal sehen, was übrig bleibt, ne, von dem Verein. Also Ausgliederungen, Wahlen, neuer Aufsichtsrat, Vorstände, da bleibt ja nicht so, wie es war. Oder ganz wenig. Und da muss man auch mal sehen, wie groß diese Einheit und der Wille ist von allen und wie sehr da Clemens Tönnies dann tatsächlich auch noch helfen kann und soll und dass dann irgendwie wieder nach vorne geht. Also ich sehe das sehr, sehr ambitioniert, dass man da direkt wieder aufsteigt. Aber vielleicht gehen sie auch direkt wieder hoch, aber was bei Schalke alles passiert in den letzten Jahren, das passt ja nicht in drei Bücher. Also da müsste man ja so ein Zehnbänder schreiben, glaube ich, um das alles aufzuarbeiten.
Definitiv. Es ist bekannt, dass du eine gewisse Sympathie für den Verein hast, der auch in dieser Woche den Trainer gewechselt hat, Arminia Bielefeld. Für den Außenstehenden ist das schwer nachvollziehbar. Auch die Fans waren ziemlich entrüstet, dass man den Mann entlassen hat, der die Arminia nach 11 Jahren wieder in die Bundesliga geführte, der sie davor vor dem Abstieg in die dritte Liga gerettet hat. Auf der anderen Seite sagt man natürlich, die werden sich was dabei gedacht haben und es muss ja wohl schon seit dem Dezember, also seit dem Winter geknirscht haben.
Ja, also das, was ich höre, waren es vor allem so atmosphärische Störungen, was man immer so drüber schreibt, wenn es nicht so richtig läuft. Auch zwischen Sami Arabi und dem Trainer, da ist die Kommunikation sehr eingeschränkt gewesen, wenn sie denn überhaupt noch da war. Und Bielefeld ist ein Verein, der es versucht, mit seinen kleinen, überschaubaren Mitteln immer wieder Dinge besser zu machen, zu verändern und moderner zu machen und also so eine Entwicklung hinzulegen. Und ich glaube, Sie haben im Moment gesehen, dass das nicht der Fall ist bei all dem, was Uwe Neuhaus da geschaffen hat. Das ist natürlich immer noch eine Sensation. Aber wenn das irgendwann zu lange stagniert, muss es auch einfach ein Verein sagen, also wie ist jetzt unsere Ausrichtung? Ne? Wollen wir jetzt so versuchen, irgendwie die Relegation zu erreichen oder vielleicht sogar noch einen drüber? Oder setzen wir jetzt schon drauf und sagen, okay, pass auf, wir müssen einfach den nächsten Schritt machen. Dann haben wir auch noch eine Chance, drin zu bleiben und sind für die Zukunft vielleicht sogar noch etwas besser aufgestellt. Ich glaube, dass es intern einfach nicht mehr so richtig funktioniert hat. Und das ist ja jetzt nicht nur bei Arminia so, dass es nach einer Zeit einfach dann unterschiedliche Vorstellungen gibt und man sich so ein bisschen auseinanderentwickelt. Ich sehe das auch so. Also für einen Außenstehenden ist es immer schwer, wenn du dich von deinem Helden trennst. Auf der anderen Seite, das Zitat von Max Eberl und von vielen anderen auch, der Verein steht über allem, dann ist es auch so. Ne?
Für den Helden, dass es da dann nicht mal ein paar warme Worte auf der Pressekonferenz gab, fand ich ein bisschen verwunderlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass es intern einfach schwierig war. Mhm. Ich glaube, dass es da schon eine ordentliche Verabschiedung gegeben hätte, wenn die Gespräche dann auch so verlaufen wären, dass man sich auch wirklich ehrlich und vernünftig verabschiedet. Und ich glaube, dass das einfach schwierig war am Ende. Ne? Dass es irgendwie auch allen schon relativ lange klar war, dass es so nicht weitergehen kann. Und wenn es dann soweit ist, sind beide Seiten oder vor allem die Trainerseite dann so enttäuscht, dass es dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen knarzt und knurzt. Aber was ich weiß, ist, dass Arminia natürlich dem Trainer über die Maßen dankbar ist für das, was er geleistet hat. Und natürlich ist dann die Täuschung auch total groß, wenn du dann den Weg nicht mehr mit weitergehen kannst. Ne? Aber
weil er Ähnliches natürlich davor auch hier in Dresden erlebt hat. Ein Verein, den er auch hochgeführt hat, wo er dann auch entlassen wurde. Ich glaube, da wiederholt sich so ein bisschen was bei Uwe Neuhaus.
Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, was damals genau in Dresden passiert ist. Das habe ich jetzt auch nur von noch weiter weg. Also ich bin schon relativ nah dran an der Arminia, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt ja selten harmonische Trennung. Das ist jetzt nicht nur im Fußball so. Und ja, da können wir eigentlich einen Punkt dahinter machen. Das ist so.
Da machen wir einen Punkt dahinter. Jetzt ist es Frank Kramer geworden, der den Verein trainieren soll. Die richtige Wahl?
Spannende Vita, ne? Also, und wenn die Aufbruch und Umbruch und ein bisschen Erneuerung wollen, denke ich, dass Frank Kramer da der richtige Mann ist. Ja? Der hat viele gute Ideen, ist finde ich ein guter Kommunikator, also so was ich jetzt sagen kann, und hat sich da in den U-Teams bewegt, hat bei Red Bull ja auch noch ein paar Erfahrungen gemacht. Wenn jetzt jemand für, wie soll ich sagen, das ist ja so ein bisschen das Role Model für alles im Moment, RB Salzburg und RB Leipzig auch, es gehört irgendwie nicht zusammen, aber da gibt es ja doch schon einen hegen Transferfluss von A nach B. Und ich glaube, dass das eine gute Wahl ist. Ne? Und man muss jetzt ja sehen, man hat ja noch das Nachholspiel gegen Bremen. Und wenn mir jemand gesagt hätte, wenn wir das oder wenn die Bielefelder das vielleicht positiv bestreiten, dass man dann sogar nach 24 Spieltagen auf einem Nicht-Abstiegsplatz ist oder auf dem Dach 23 dann, ja, hätte ich gesagt, Donnerwetter, nicht schlecht.
Ja? Ja, also das wird gleich eine entscheidende Woche mit den Spielen gegen Union Berlin und gegen Werder Bremen für den neuen Mann.
Ja, kann man so sagen. Naja, ich finde aber die Bielefelder Mannschaft auch nicht so schlecht. Ne? Also ganz im Gegenteil, die haben sich ganz, ganz gut verstärkt da. Jetzt natürlich defensiv sind die einfach ein bisschen wackeliger geworden. Aber wenn man das einigermaßen wieder zusammenbekommt und die das zusammenhalten können, also ich finde, dass die durchaus eine realistische Chance haben.
Hm? Es ist überhaupt die Woche der Abschiede oder der Abschiede, die jetzt verkündet werden. Freddy Bobic verlässt Eintracht Frankfurt, das hat er jetzt auch offiziell gemacht. Irgendwie auch schade, aber hat er das Limit bei Eintracht Frankfurt jetzt erreicht oder sind es da auch noch andere Beweggründe?
Nee, ich glaube, dass Freddy Bobic, den ich wirklich sehr schätze, natürlich da alles bewegt hat und auch gesehen hat, das ist jetzt ausgereizt, ne, glaube ich, jetzt mehr oder weniger. Also wenn der jetzt mit der Eintracht und Adi Hütter und seinem Team tatsächlich die Champions League erreichen würde oder selbst Fünfter werden würde. Also viel mehr geht dann auch jetzt erstmal nicht bei der Eintracht. Vielleicht mittelfristig, je nachdem, wie viel Gelder die dann generieren können aus den internationalen Wettbewerben. Das mag ein Punkt sein. Mag man sich fragen, warum genießt er nicht noch dieses Jahr Champions League mit der Eintracht und vom Champions League Manager eventuell zu einem Aufbruchsmanager in der zweiten Liga mit Hertha? Ist das der richtige Schritt? Kann ja im schlimmsten Fall dann so kommen, wenn es dann die Hertha wird. Und das ist natürlich das eine. Das andere ist aber auch, es gibt ja dieses Gold-Else-Modell, jetzt angeschoben von der Hertha und vom neuen und meinem alten Chef Carsten Schmidt. Die suchen nach der totalen Identität. Also die möchten das wirklich gerne so handhaben in der Zukunft, dass die Leute, die für die Hertha arbeiten, sich auch 100% mit dem Verein, der Mannschaft und der Stadt identifizieren und dann nochmal einen Schritt in die Richtung machen. Und da ist natürlich Freddy Bobic perfekt dafür. Also deswegen mag das auch eine Rolle gespielt haben. Dazu ist die Hertha natürlich aufgrund der Investoren, die da drin sind, im Moment auch in der Lage, vielleicht eine Mannschaft hinzustellen, die gerade mit dem Geschick, was Freddy Bobic bewiesen hat jetzt in den letzten Jahren, tatsächlich auch nochmal was anderes zu sein als zwischen 12 und 15 oder sowas. Ne?
Definitiv, aber für Frankfurt natürlich der Neuanfang auf der sportlichen Ebene, denn Bruno Hübner verlässt ja auch die Eintracht. Also das wird auf jeden Fall spannend, was da bei der Eintracht passiert dann im
Sommer. Ja, und wenn Adi Hütter dann bleibt, wovon ich jetzt ausgehe im Moment, also wenn ich seine Aussagen da richtig deute. Ja, er hat gesagt, er geht nicht nach Gladbach, glaube ich. Ne? Hat er gesagt, er bleibt bei Frankfurt. Also zwischen den Zeilen würde ich aber auch sagen, er bleibt. Und Adi Hütter dann allein zu Hause, ich weiß nicht, ob das, wie das dann funktioniert, aber auch da, ne, wie sieht die Mannschaft in der nächsten Saison aus? Was ist mit Jovic, was ist mit Kostic, was ist mit Silva? Man weiß es ja nicht, ne? Aber das, was die Eintracht jetzt auf jeden Fall, wenn wir eine Klammer ums letzte Wochenende machen, da hingelegt hat, da die 11 Spiele, das war natürlich schon echt à la Bonheur. Ne?
Bevor wir zum Klassiko kommen, Gladbach spielt gegen Leverkusen, wer steht denn da mehr unter Druck, Rose oder Boss?
Kannst du eine Münze werfen, glaube ich. Also ich glaube, dass wenn Gladbach verliert, können die Euroleague auch schon wieder fast abhaken. Dann sind die raus aus der Champions League, raus aus der Euroleague, raus aus dem Pokal. Das werden dann noch lange Wochen für Gladbach und Marco Rose. Ich bin ja so ein kleiner Fußballromantiker, muss ich sagen. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich verstehe die Entscheidung von Marco Rose jetzt nicht, weil er immer so auf Empathie gesetzt hat und so auf Teamgeist in den letzten 18, 19, 20 Monaten in Mönchengladbach und sich so auch mit seinen Spielern verbündet hat. Und jeder sagt ja auch, wie wichtig der Trainer für ihn war, jetzt, ob es ein Neuhaus ist oder ein Thuram und wie sehr er die Spieler besser gemacht hat. Dann nach anderthalb Jahren zu sagen, ich gehe jetzt weiter. Also ich hätte jetzt ihm 3 oder 4 Jahre bei Gladbach gewünscht, um da echt was aufzubauen und auch zu zeigen, dass er das drauf hat, ne, eine Mannschaft wirklich nach vorne zu bringen, weil jetzt steht einmal eine Champions-League-Platzierung und dann am Ende im zweiten Jahr Platz 9 oder 8 oder keine Ahnung. Also man weiß ja nicht, wie es ausgeht, vielleicht auch 6 oder 5. Aber das ist okay, aber es ist jetzt auch weit weg von herausragend, das muss man ja auch sagen.
Definitiv. Und ich glaube, die Spieler hatten auch dran geglaubt, als die ersten Spekulationen aufkamen, dass Rose bleibt in Gladbach. Wenn man so die Interviews von damals von Kramer und Co. Verfolgt, waren die, glaube ich, überzeugt, dass der sich für ihre Borussia entscheidet. Aber hat er nicht getan. Dann kommen wir zur anderen Borussia. Dortmund spielt beim FC Bayern. Wie viel Klassiko steckt denn in diesem Spiel, noch in diesem Spiel? Beide Mannschaften trennen aktuell 13 Punkte.
Ja, aber sowas verliert ja nie an Reiz. Ne? Gerade wenn du jetzt siehst, dass die Bayern nicht so performen in der Bundesliga, wie es alle erwartet haben. Und die Dortmunder ja jetzt mit 5 Pflichtspielen ohne Niederlage in Folge, die sind jetzt besser drauf. Ne? Und man sieht jetzt auch, dass Sancho wieder richtig in Schwung kommt und dass die sehr stabil hinten stehen und oft die Null halten. Und es ist, glaube ich, so wie jedes Jahr, wenn Dortmund nach München reist, ne? Diesmal klappt es bestimmt. Das haben wir jetzt uns ja alle seit 2014 angehört, da haben die zuletzt gewonnen in München. Aber trotzdem ist das natürlich ein super Spiel. Ne? Und die haben die Möglichkeit, und das ist ja auch noch ein Aspekt, den Bayern die Meisterschaft schwerer zu machen, als sie jetzt schon ist. Ne? Also mit den 2 Punkten vor. Wenn wir jetzt mal ins Konjunktiv gehen, es gibt ein Unentschieden oder vielleicht schafft Dortmund sogar einen Sieg. RB gewinnt, dann hat RB auch noch die Bayern. Also das ist schon was Besonderes, das Spiel, wie immer. Und dann der große Vergleich, Haaland gegen Lewandowski, die absoluten Ausnahmestürmer der Liga. Hummels kehrt zurück. Hummels und Müller haben die Tür wieder aufgestoßen bekommen oder der Spalt ist wieder ein Stück auf für die EM und für das Löw-Team. Also das ist, ich freue mich da riesig drauf. Ne? Und das wird natürlich das Highlight des Wochenendes für uns.
Du machst einige Themen jetzt auf, die ich noch mal kurz ansprechen will. Erstes Thema, die Bilanz des BVB in München. Also ich habe mir jetzt nur mal die letzten 3 Bundesligaspiele angeschaut. Da ging es 0-6, 0-5, 0-4 aus. Also die Bilanz ist aus Dortmunder Sicht ausbaufähig.
Ja, genau. Es gibt ja so verschiedene Zitate von Offiziellen und von Spielern unisono. Unterm Strich heißt es dann ja, irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir so ein bisschen verkrampfen, wenn wir nach München fahren oder gegen München spielen. Und genauso ist es. Also das ist ja fast schon so ein kleines Phänomen, was sich keiner richtig erklären kann, weil es ja wirklich eine sehr gute Fußballmannschaft ist, Borussia. Und warum man dann gegen die Bayern es nie so richtig auf den Platz bringt. Also ich habe natürlich auch schon Spiele gesehen in Dortmund. Da gewinnt Dortmund noch, kommt zurück. Also das geht dann auch mal. Aber unterm Strich sind die Bayern da einfach ein bisschen weiter, was diese Mentalität in so großen Spielen angeht. Aber ausbaufähig ist ja noch nett umschrieben, ne, nach den Ergebnissen, muss man ja sagen.
Wie siehst denn du Haaland, weil du ihn angesprochen hast, das große Duell mit Robert Lewandowski. Glaubst du, dass der noch ein Jahr in Dortmund bleibt?
Also erstmal gibt es ja glücklicherweise einen Vertrag. Ja, das ist ja schon mal ganz hilfreich. Ja, genau. Also es gibt aber noch keine festgeschriebene Klausel jetzt nach dieser Saison, also wenn wir richtig informiert sind, das ist schon mal das eine. Das andere, sollte Dortmund jetzt tatsächlich die Champions League nicht erreichen, kann ich mir kaum vorstellen, dass Raiola und Haaland das Jahr noch mitgehen mit dem BVB. Ich würde jetzt mal vermuten, dass da so lange rumgekringelt wird, bis da irgendeine Lösung am Horizont auftaucht. Aber das ist natürlich jetzt wirklich sehr spekulativ. Also ich weiß, dass der Haaland sich da super wohlfühlt in Dortmund. Seine Quote spricht für sich. Das ist einer, der 100% Fußball denkt. Nur getoppt von Robert Lewandowski auf der anderen Seite, der denkt noch mehr als 100% Fußball. Aber was Haaland ja auch gesagt hat in den unterschiedlichen Interviews, er will Champions League spielen. Ja? Und er sieht sich auch mit dem BVB in der Champions League. Aber wenn der BVB da nicht drin ist, dann sieht er sich immer noch in der Champions League. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann reicht, dass da noch irgendwelche Argumente auf der Dortmunder Seite sind, die ihn dazu bewegen könnten, dass er bleibt. Das gleiche gilt für Sancho. Was aber auch dann okay wäre, weil wir reden natürlich dann auch vom Fehlbetrag, jetzt nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die Champions League, der da entsteht beim BVB. Sagen wir mal, das ist irgendwas zwischen 70 und 90 Millionen vielleicht. Wenn du jetzt beide zum Stand heute Preis von 100 Millionen plus verkaufst, wenn das möglich ist, auch in diesen Zeiten, hättest du natürlich ein bisschen Luft, ne? Wieder für frische junge Spieler, vielleicht auch für einen kleinen Auf- oder Umbruch nochmal beim BVB, der nicht schlecht wäre in Dortmund, denke ich. Gut, aber es gibt viele, viele Argumente. Wenn die jetzt am Ende noch Dritter werden oder Vierter, dann spielen die in der Champions League. Haaland sagt, ich finde den BVB super und bleibe, dann ist es auch gut.
Ja? Sancho ist wahrscheinlich weg. Da wird ja viel spekuliert, dass das im Sommer dann zu Ende geht. Weil du Robert Lewandowski angesprochen hast, schafft er in dieser Saison die magische 40-Tore-Marke?
Ja, ich glaube, dass die Chance wirklich da ist oder sogar gut ist. Die Frage ist natürlich jetzt tatsächlich die Dosierung die Steuerung der körperlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten. Weil, also Lewandowski spielt ja eigentlich immer so. Jetzt müsste man eigentlich sagen, aus Hansi Flicks Sicht, also in Spielen, wo ich vielleicht mal auf ihn verzichten kann, weil jetzt mit Champions League, etc. und Bundesliga und nur eine Woche Vorbereitung und Club-WM und keine Ahnung, lasse ich ihn mal raus, das geht dann natürlich nicht. Ne? Also der muss dann sich jeden Elfmeter nehmen, der kommt, der muss quasi gegen jeden spielen, dann besteht die Chance. Das hat Lewandowski ja selber gesagt, man muss sich dann auch schon echt einen großen Teil auf die Bundesliga konzentrieren. Ich glaube, er ist so ehrgeizig, dass wenn Hansi Flick mal sagt, du willst nicht mal draußen, dann sagt er, nee, lass mal. Das erhöht natürlich wieder das Risiko, dass er vielleicht dann auch mal irgendwann mal zwei, dreimal fehlt, weil dann die Belastung zu hoch ist. Aber es sind ja noch ein paar Spielchen. Was haben wir jetzt? 23 sind noch 11, ne, in der Bundesliga. Er braucht noch 11. Wir haben jetzt 28, braucht noch 12. Ja. Ne? So, also ein Tor im Schnitt oder 1,1. Also das traue ich ihm schon zu, glaube ich. Ne?
Das ist eine Quote, die er durchaus erreichen kann. Beide Mannschaften schwächeln so ein bisschen in der Defensive. Also kann man davon ausgehen, 0-0 geht das am Samstag nicht aus.
Ja, also jetzt, was der BVB gegen Gladbach gezeigt hat, das war echt schon besser in der Defensive, auf jeden Fall. Und sie hatten ja auch eine Phase, als sie es taktisch ein bisschen umgestellt hat, da waren sie auch viel stabiler. Das ist natürlich jetzt auch durch viele individuelle Dinge so ein bisschen nach hinten gerutscht. Also siehe Torwart oder mal so ein Akanji-Pass oder so. Das ist einfach dann auch echt Pech, muss man sagen. Ich finde ja auch, die Torwartposition ist immer noch für die Ambitionen vom BVB nicht top besetzt. Das ist jetzt auch gar nichts gegen Bürki oder Hitz, aber wenn du halt siehst, wie gut ein Castells ist oder ein Gulagi oder ein Neuer oder so, das ist dann einfach schon ein Unterschied, das muss man sagen. Und das trägt dann auch dazu bei, zumal so ein Torwart natürlich auch eine brutale Sicherheit ausstrahlen muss, ne? Gerade in so engen Spielen. Und wenn ich sehe, ich habe auf der einen Seite Neuer, der seine Hintermannschaft irgendwie per Aura mitgibt, also solange ich hier im Tor stehe, passiert immer gar nichts. Es reicht völlig, wenn ihr ein Tor schießt vorne, weil den Rest halte ich. Das ist schon was anderes, als wenn du da einen Hitz oder einen Bücki drin hast, die immer mal wieder nicht so gut aussehen.
Das ist definitiv so und das ist sicherlich auch das Schicksal von Nübel, der jetzt wohl ein bisschen angepocht hat über seinen Berater, dass er zu wenig spielt und dass er im Sommer darüber nachdenkt, dann vielleicht doch nochmal sich ausleihen zu lassen. Keine einfache Situation.
Nach Dortmund oder was?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich als ehemaliger Schalke nicht, aber er hat wohl über den Berater verkünden lassen, habe ich im Kicker gelesen, dass er nicht ganz zufrieden ist mit seiner Situation. Wie siehst du Hummels und Müller, vielleicht auch Boateng, das Thema hat ja Löw jetzt aufgemacht. Siehst du die im Sommer in der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe diesen Umbruchgedanken von Löw natürlich total und dass man eine Mannschaft entwickeln muss und auch den Jüngeren und der nächsten Generation oder wie auch immer man das nennen mag, ein bisschen mehr Freiraum zu geben. Und das gelingt natürlich auch, wenn du den ganz etablierten Leuten, die die Karre immer ziehen, sagst, pass auf, ihr seid jetzt einfach ein bisschen weniger dran. Wir müssen sehen, dass wir die anderen dahin bringen, wo ihr jetzt schon seid. Aber das ist natürlich eigentlich auch, muss das so ineinander greifen. Deswegen habe ich dieses komplette No habe ich vom Bundestrainer jetzt auch so nicht erwartet und ich fand es auch ein bisschen schade, also den Spielern gegenüber, und ich finde es auch unnötig. Und er hat ja lange gebraucht zu dieser Aussage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich jetzt ein Spalt ist. Ich habe das so interpretiert auf jeden Fall bei diesem Interview. Und für mich und für alle anderen ja auch. Ich meine, das ist natürlich jetzt der blödeste Spruch im Leistungssport überhaupt. Aber wer das meiste leistet und das Beste, muss in der Nationalmannschaft spielen. Und wenn man sieht, was der Müller da für ein Motor ist bei den Bayern, also wenn ich mir Müller jetzt mal rausdenke aus dem Bayern-Spiel für eine längere Zeit, was der alles macht, was der für ein Gespür hat fürs Team vor allem auch und für eine Situation, ein Team im richtigen Moment zu pushen und den Leuten auch zu erklären, wie das Spiel und warum das jetzt gerade nicht läuft und was sie tun müssen, das kann der Trainer von außen gar nicht leisten, was sie tun müssen, um das wieder in die richtige Richtung zu lenken. Da sind ja manchmal tatsächlich so 3-4 Schlüsselmomente in so einem Spiel. Wenn du dann Müller hast, der den Jüngeren oder Unerfahrenen sagt, wie es jetzt funktioniert, darauf kannst du gar nicht verzichten. Für Hummels gilt das Gleiche. Der immer noch mit einer überragenden Übersicht und auch mit viel Herz hinten alles wegverteidigt. Bei Boateng, da bin ich noch am ehesten skeptisch, dass er sagt, okay, vielleicht hole ich 2 zurück und Boateng nicht. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde, also jetzt bei Müller steht es völlig außer Frage, dass der unbedingt bei dieser EM dabei sein muss.
Champions League nächste Woche. Du moderierst den Mittwoch. Da gibt's das Wiedersehen von Liverpool und Leipzig und das Wiedersehen in Budapest. Und das Kuriose ist, auch für diese beiden Spiele, auch wenn sie beide in Budapest waren, gibt's die Auswärtstorregel und Liverpool nimmt einen 2-0-Sieg aus dem Hinspiel mit. Wie komfortabel ist die Situation für Liverpool gegen Leipzig?
Ja, also ich würde sagen, dass 60-40 pro Liverpool. Weil, also es ist ja quasi auf neutralem Boden, wieder mal. Budapest scheint jetzt irgendwie zur Sporthauptstadt, zur Fußballhauptstadt Europas zu werden. Und ich habe das Hinspiel ja auch gemacht, zusammen mit Lothar Matthäus, und ich fand die tatsächlich gleichwertig. Also das hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können. Deswegen würde ich vermuten, dass Leipzig da echt eine gute Chance hat. Die haben sich jetzt in Flow gespielt, auch mit diesem hart erkämpften 2-0 gestern und auch mit dem Spiel gegen Gladbach nach 0-2. Das ist denen ja auch noch nie gelungen. Aber was Liverpool leisten kann an einem guten Tag, weiß man, wie viel Verletzte die haben, weiß man auch. Also wie gesagt, es spricht natürlich jetzt mehr für Liverpool als für Leipzig, aber ich glaube, dass es trotzdem ein spannendes Spiel wird und dass für Leipzig da immer noch die nächste Runde möglich ist.
Es ist die größte Herausforderung diese Saison für Jürgen Klopp, seitdem er Coach beim LFC ist.
Ja, brutal, brutal. Also das ist natürlich auch, die haben ja auch oft gut gespielt und trotzdem verloren. Dann mit dieser verletzten Misere, wo er die Leute teilweise spielen lassen müssen, die dann wieder woanders fehlen. Das ist natürlich auch brutal. Und es ist natürlich auch, wenn du so erfolgreich bist, das ist ja überall so. Es ist völlig egal, ob es im Fußball ist oder was auch immer. Du hast natürlich immer so ein bisschen Verlust an Spannung und keine Ahnung. Ich meine, die haben jetzt alles abgeräumt da, ja, und sind da durch die Liga marschiert und durch die Champions League und keine Ahnung. Und dieser Club ist aus einem zahnten Mauerblümchen, ist der, er strahlt zu einer schillernden Tropenpflanze auf der Insel. Das ist ja wirklich unfassbar. Ja. Und dass sie natürlich dann irgendwann mal alle schütteln und sagen, ist das jetzt alles noch so richtig und warum funktioniert es nicht und wie machen wir denn weiter, ist ja auch völlig klar. Ne? Also und diese charmante Vorstellung, dass Jürgen Klopp irgendwann mal der Trainer der deutschen Nationalmannschaft wird, ist natürlich jetzt auch berechtigt und ich denke, dass er das auch machen würde irgendwann. Aber der hat natürlich im Moment ganz andere Sorgen. Also was heißt Sorgen, ist jetzt übertrieben, aber er hat natürlich ganz andere Herausforderungen, sagen wir mal so. Ne?
Ja, kämpft natürlich auch noch um Platz 4, der zur Champions-League-Teilnahme.
Ja, total.
Also, so einfach ist das nicht.
Keine Frage. Ja. Nee.
Noch ein Satz zum Spiel Dortmund-Sevilla, 3-2 im Hinspiel für den BVB. Damit fing diese Erfolgsserie an, gute Ausgangslage, aber vielleicht auch ein bisschen trügerisch, wobei Sevilla wackelte zuletzt ein bisschen, auch in der Copa in Spanien sind sie rausgeflogen. Wie siehst du da die Ausgangslage für den BVB am Dienstag?
Gut. Also ich sehe den BVB jetzt tatsächlich besser. Also diese alles, was so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Wochen, wir hatten das ja auch jetzt noch mit Marco Reus besprochen und auch mit den anderen Führungsspielern. Da hat er vor allem von Energie gesprochen, die jetzt 90 Minuten lang da ist. Ne? Und dass du Fußball spielst und dann es wieder eine Phase gibt, wo du echt Fußball arbeiten musst. Und zwar auch die Sanchos und auch die Reus und auch die, wer auch immer, wie die heißen da, die ganzen Edelfedern, die da rumspielen. Und das, finde ich, ist jetzt augenscheinlich, dass das viel, viel besser ist. Also die haben ihre Momente, wo du sagst, Wahnsinn, das sind richtig gute Kicker. Und dann hast du mal eine Phase im BVB-Spiel, wo du merkst, okay, jetzt ist halt Arbeit angesagt. Ne? Und dann rennen die da durch die Gegend und pressen und machen und grätschen und tun und dann ist es halt ein anderer BVB. Aber wenn du das natürlich zusammenbringst, alles in 90 Minuten, ist es echt gut und das schaffen die im Moment. Deswegen glaube ich, dass sie eine sehr gute Chance haben, da weiterzukommen.
Sehr schön, Sebastian. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke auch, Jens. Mach's gut.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.